Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Einen wunderschönen guten Spätvormittag. Seid ihr noch aufnahmefähig? Ja, das ist schön. Ja, mein Name wurde ja schon gesagt und dass ich aus Wuppertal komme. Ich ergänze noch, dass ich zarte 33 Jahre alt bin. Fast 34. Und ich bin verheiratet mit Miriam und das seit 13 Jahren und es ist einfach toll. Wir lieben es, in Wuppertal zu sein. Ganz liebe Grüße von meiner Frau. Sie kann leider heute nicht dabei sein, weil sie als Krankenschwester arbeitet und da hat man öfter Schichtdienst. Ja, heute Morgen bin ich, das sage ich noch kurz, da haben wir mal so Rollenwechsel gehabt. Sonst, wenn sie Frühschicht hat, dann, ich nehme mir ganz oft vor, dass ein guter Ehemann eigentlich dann morgens um 5 mit ihr schon frühstücken sollte. Dann liest man die Tageslosung. Haben wir noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Aber es ist so ein Ideal im Kopf, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen. Wir haben viel andere geniale Zeiten zusammen. Heute Morgen dachte ich, als ich um 6 Uhr losgefahren bin, um hier bei euch zu sein, ja, was ich sehr gerne gemacht habe übrigens, da ist meine Frau um 6 Uhr wach geworden und hat gemeint, was trappelst du so früh durch die Wohnung? Meine ich so, jetzt weißt du endlich mal, wie es mir geht. Okay, also wir lieben uns sehr, wir lieben uns sehr. Und ich freue mich wirklich, dass wir in Wuppertal so geniale Dinge erleben durften die letzten Jahre. Das ist für mich echt ein Geschenk. Und auch mit Friedhelm, den ihr ja gerade gehört habt, zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt ist er ja weg, jetzt darf ich erzählen, wie es wirklich läuft. Der musste sein, das war einfach eine Steilvorlage. Nein, und ich kann euch sagen, was mich an Friedhelm beeindruckt und mich bis heute immer wieder dazu bringt, wenn ich über unsere Zusammenarbeit nachdenke, dass ich sage, ich arbeite wirklich von Herzen gerne mit diesem Mann zusammen. Ich vertraue ihm und ich liebe es wirklich, dass wir Gemeinde zusammen bauen. Das ist einfach, dass Friedhelm total authentisch und ehrlich ist. Also alles, was er gesagt hat vorhin, ich kriege kein Geld dafür, um das zu sagen, das stimmt. Friedhelm kennt viele Schwachpunkte von mir und er könnte das wirklich gegen mich verwenden, aber umgekehrt ist es genauso. Es ist einfach jemand, der einen sehr nahe an sich ranlässt, der eine tolle Teamkultur baut und auch den letzten Part, den er euch erzählt hat über Schattenmission, das ist etwas, einfach ein Prozess auch, durch den er gegangen ist und ich finde das sehr genial von ihm, dass er das auch so offen teilt, weil ich glaube, das hilft Leuten. Und Friedhelm ist jemand, der mir viel Inspiration gibt, also von dem ich viel lernen kann. Aber ich finde, bei einem Leiter ist doch ganz entscheidend, auch wenn er eine Teamkultur baut, nimmt er das, ja, was er von anderen sozusagen auch einfordert, das darf man ja tun, lebt er das auch selber. Sprich, wenn du zum Beispiel sagst, ich als Teamleiter, ich möchte euch feedbacken, ne? Und das ist mir ganz wichtig und ich werde euch sagen, was ihr gut macht, aber ich werde euch auch kritisches Feedback geben. Da stelle ich immer die Frage, hey, lieber Teamleiter und Hauptpastor, bist du selber bereit, kritisches Feedback entgegenzunehmen und lebst du das als Vorbild? Weil das können wir immer alle sagen, dass wir das gerne haben wollen, aber die Frage ist doch, nehmen wir das dann auch wirklich an, wenn es soweit ist? Und ich habe mit Friedhelm schon so coole und lustige Zeiten gehabt und wir lieben das einfach zusammen abzuhängen. Aber ich weiß eins, und da hat er noch nie sich nicht stringent verhalten. Wenn ich etwas habe, wo ich denke, hey Pastor, das könntest du anders machen, das tut der Teamkultur nicht gut, das tut der Gemeinde nicht gut, ich darf es ihm sagen. Und ich kriege keine Haue. Und er hat sich noch nie manipulativ verhalten und dann irgendwie gesagt, okay, jetzt behandle ich dich anders. Also aktuelles Beispiel, ne, so als ich gemerkt habe, Friedhelm kommt in bestimmte Überlegungen rein, habe ich ihm gesagt, weißt du Friedhelm, ich habe gerade eine Buchempfehlung gekriegt von Lothar Kraus, Peter Scazzaro, ja, der emotional gesunde Leiter, heißt das auf Deutsch übersetzt. Das ist ein gutes Buch, ich schenke dir das, wenn du magst, lies es mal. Also ich habe nicht die Forderung an ihn gestellt. Aber ich merke dann einfach, weil er hat mal gesagt, Christian, wenn du gute Gedanken hast, gib sie mir. Er hat das gelesen und heute habt ihr davon ein bisschen Reflexion mitbekommen. So, das heißt, ich sage das jetzt nicht, um arrogant zu sein, so, ja, ich präg meinen Hauptpastor, voll cool so, ne? Nee, ich sage das einfach, weil ich krieg von ihm Inspiration und ehrliches Feedback. Ich darf es ihm aber auch geben und er sagt dann auch manchmal, oh, ja, das ist jetzt schon auch schwierig zu handeln, aber danke, dass du mir das gesagt hast und dann setzt er es um. Und ehrlich gesagt, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, ich kenne wenige Hauptpastoren, bei denen ich das so sagen kann. Und wenn du einen Pastor hast, der das macht, dann danke Gott auf Knien dafür, weil das ist einfach richtig genial. Wenn ein Pastor sagt, das, was ich von meinen Leuten auch ja fordere, das lebe ich auch selber und die dürfen mir auch zum Beispiel Feedback geben und ich nehme das an und es wird ihnen nicht zum Nachteil gereichen. Ja, das ist herausfordernd. Ich werde auch gleich noch etwas zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass die Dinge, die wir in einem Team sehen wollen, dass wir die zuallererst selber leben, auch die kritischen Punkte. Aber wenn wir das an uns ranlassen und durch schwierige Prozesse durchgehen und auch mal unangenehme Punkte aushalten, dann bin ich mir sicher, dass wir Dreamteams bauen können und werden. Und ich kann das genauso sagen wie Friedhelm, das ist das beste Leitungsteam, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Und zwar nicht, weil wir immer nur gehypt sind und alles toll läuft und wir in den Sitzungen Kinderschokolade essen. Kinderschokolade ist übrigens wichtig für Dreamteams. Schreibt dir das auf. Ja. Kurze Nebenbemerkung, während meiner Zeit als Jugendpastor kam mal eine IGW-Studentin, das ist das Institut für Gemeindebau und Weltmission, und sie hat eine Untersuchung gemacht über Jugendarbeit und hat ein exemplarisches Interview mit mir gemacht und hat gefragt, was ist für dich als Jugendpastor eine ganz wichtige Sache für Meetingkultur? Und ich gucke sie ganz ernst an und meine, pass auf, wenn du dir nur eine Sache mitnimmst, dann diese, du brauchst immer Kinderschokolade in deinem Schrank, das ist ganz, ganz wichtig für die Teamsitzung. Und sie so, ja, und jetzt wirklich, meine ich, schreib das auf, ernst gemeint. Okay, ich bin manchmal ein bisschen freakig, aber das darf ich sein. Unterschiedliche Persönlichkeiten in Teams tun der Gemeinde gut. Tun der Gemeinde gut. So, kommen wir zu einigen Punkten, die ich ergänzend sagen möchte. Einiges wird Überschneidungen haben, aber ihr hört es dann aus meiner Perspektive. Und ich denke, das gibt dem Ganzen einfach mehr Tiefgang, weil ihr merkt, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven hoffentlich das Gleiche sagen. Also einige Punkte, die ich auf dem Herzen habe, euch mitzugeben und wo ich auch selber behaupten würde, da habe ich die letzten Jahre einfach viel gelernt. Gedanke Nummer eins. Dream Teams entstehen nicht einfach durch Zufall, entstehen niemals einfach so. Friedhelm hat das vorhin schon gesagt, es braucht eine gewisse Zeit, also Long Term, eine lange Strecke, die man miteinander geht mit Höhen und Tiefen. Und was ich ergänzen möchte ist, es braucht kontinuierliches Investment, also gute Teams, Dream Teams sind das Ergebnis von harter Arbeit. Ist es nur harte Arbeit? Nein. Es ist auch viel Spaß, es ist auch viel Leidenschaft, aber es ist eben auch harte Arbeit. Ja? Darf ich mal fragen, wer hier im Raum ist verheiratet oder in einer Beziehung und würde sagen, das ist eine leidenschaftliche Beziehung? Wenn dein Partner neben dir sitzt, würde ich mich ganz schnell melden? Okay, perfekt. Nur so ein Tipp, ne? Gut, also wenn du Leute vor dir hast, die sagen, wir sind in einer Beziehung oder wir sind schon lange verheiratet und wir haben wirklich eine gute Ehe. Und du fragst diese Leute, wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr nach 10, 20, 25 Jahren eine gute Ehe leben könnt, habe ich noch nie die Antwort gekriegt, wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich noch nie gehört, sondern ich höre meistens, ja, wir hatten Hochphasen, wir hatten Tiefen, wir sind durch Krisen gegangen und wir hatten viele Phasen, da hatten wir diese romantischen Schmetterlinge im Bauch, wir hatten Phasen, da hatten wir das nicht, aber eine Sache war kontinuierlich, wir haben immer Energie und Zeit und Investment und auch Arbeit in unsere Ehe investiert. Hörst du von jedem Ehepaar, was dir erzählt, dass wir eine gute Ehe haben und wenn du sie anschaust und sagst, dem gebe ich recht, wirst du immer darauf stoßen, dass da viel Investment reingelegt worden ist. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele nennen. Fitness ist nicht so meine Welt. Weite T-Shirts, ne, sind sehr gut. Ich bin dankbar für die Mode von heute. Ist richtig gut. Ja, aber jemand, der durchtrainiert ist, wir haben einen Pastor bei uns in der Gemeinde, den Markus Schneider, der nennt sich der breiteste Pastor Deutschlands und er hat einen Sixpack, also am Bauch, ne? Und wenn ich ihn frage, wie ist das entstanden, also er hat mir jetzt nicht gesagt, weißt du, Christian, ich bin morgens duschen gegangen und auf einmal war das da, dann würde ich fragen, darf ich mal deine Dusche benutzen, ja? Das ist das Ergebnis von harter Arbeit. Gut, ich glaube, wir haben den Punkt. Dream Teams entstehen nicht einfach so über Nacht. Und der Punkt ist ja, wir gucken oft auf Gemeinden und auf Teams, die gut zusammenarbeiten. Mache ich auch, weil ich lasse mich gerne inspirieren. Und ich will immer das Ergebnis haben. Aber ich habe keine Lust, so emotional ganz viel Energie da reinzustecken. Es ist aber unabdingbar, Du musst Energie investieren. Gespräche, immer wieder auch mal Frustrationspunkte, durch die man dann gemeinsam durchgeht, Sachen, die man ansprechen muss. Also Dream Teams entstehen nicht über Nacht und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und es ist gut auch zu sagen, es darf harte Arbeit sein. Ja, nicht nur, aber wie beim Ehebeispiel, kein Ehepaar, das glücklich miteinander ist, würde sagen, es ist nur harte Arbeit, ja, es ist Investment, jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen, Ehepartner die Füße waschen, ich hoffe, das tust du nicht übrigens, also, ne, es ist harte Arbeit, das haben mir manche Leute so gesagt, bevor ich geheiratet habe, Junge, ganz wichtig, es ist harte Arbeit, jeden Morgen immer wieder Vergebung aussprechen. Also wenn das nur die Ehe wäre, fände ich das furchtbar. Ich liebe meine Frau, wir haben so viel Spaß zusammen. Ja, das ist richtig gut. Aber es ist auch harte Arbeit und so darfst du auch über Dream Teams reden. Ja, wir haben das mal, oder ich habe das mal so formuliert, in der Öffentlichkeit, wenn wir über uns als Team sprechen, dann sind wir, englischer Begriff, Raving Cheerleader. Ja, also ich kann dir eine Stunde lang raushauen, wie toll ich unser Leitungsteam finde und alles ist wahr. Es ist so genial, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben viel Spaß, wir haben große Dinge mit Gott erlebt. Wir haben richtig viele Highlights gefeiert. Also wir sind Raving Cheerleader, aber hinter verschlossenen Türen, da können wir, und das ist ein nächster wichtiger Punkt, richtig harte Konversationen führen und wir scheuen Konflikte nicht. Wir scheuen Konflikte nicht. Konflikte sind nichts Böses. Die Frage ist nicht Konflikte ja oder nein. Die Frage ist einzig und allein, wie gehen wir mit Konflikten um? Wenn du ein konfliktfreies Team hast, dann, lieber Teamleiter, investier Arbeit, damit Konflikte an die Oberfläche kommen dürfen. Konflikte sind gut. Und wenn wir die richtige Einstellung haben, haben wir am Ende des Tages ein gutes Ergebnis. Wenn du deine Ideen sagst und alle im Raum, ja, dein Team zu dir sagen, das ist eine tolle Idee, lass uns das so machen und das hast du jedes Mal, dann hast du was falsch gemacht. Entschuldigung, dass ich so direkt bin. Nachher dürft ihr mich auch hauen. Nee, dürft ihr nicht. Tim beschützt mich, ist größer als ich, stellt sich vor mich. Konflikte sind richtig gut und richtig wertvoll, wenn wir lernen, eine gesunde Konfliktkultur zu haben. Und das beinhaltet folgende Aspekte, zum Beispiel, dass wenn ein Fehler passiert, dass wir auch sagen dürfen, es ist ein Fehler passiert. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dass wir sagen dürfen und auch müssen, das haben wir falsch gemacht, das war nicht gut. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir eine Kultur etablieren in dem Team, das ist auch ein Kennzeichen von Dream Teams, wo wir hart miteinander diskutieren, wo wir sagen dürfen, das sehe ich ganz anders als du, habe ich eine komplett andere Meinung, weil nur dadurch kommen wir am Ende hoffentlich zu einem bestmöglichen Ergebnis. Es gibt auch viele Besprechungen, die wir haben, aus dem Nähkästchen geplaudert, da sind wir total harmonisch, ja, also da ist alles nur Harmonie und Sonnenschein und das ist ganz, ganz toll und wo wir sagen, da sind wir uns einig, da sind wir uns einig, da sind wir uns einig. Solche Sitzungen, die mag ich vom Anstrengungsfaktor am allerliebsten, weil der Anstrengungspegel ist nicht hoch. Na, aber wir hatten neulich ein Thema, wo es darum ging, stellen wir noch jemanden ein, welches Profil soll diese Person haben und wie machen wir das? Und wenn ich dann merke, ja, dazu hat mich mein Hauptpastor aufgefordert, wenn ich dann merke, dass mein Pastor ein bisschen zu schnell ist und sagt, ja komm, das passt doch schon, ne? Lasst uns mal hier eine neue Person holen und da und da und da. Und ich denke innerlich, wenn wir das so machen, dann haben wir Konflikte, dann denke ich, jetzt mache ich die schöne Stimmung kaputt. Das ist ja nicht gut. Aber ich habe ihm versprochen, ich werde es tun, wenn ich einen Punkt habe, den ich anders sehe. Und wenn ich denke, wir sollten jetzt langsamer machen, dann werde ich ihm das sagen. Und dann habe ich das gemacht und das ist für ihn auch eine Herausforderung. Also im ersten Moment guckt Friedhelm mich nie so total glücklich an, so nach dem Motto, hey, danke, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde länger reden dürfen und noch ein Meeting brauchen. Toll. Raus. Nein. Also der erste Gesichtsausdruck ist nie glücklich, der zweite aber schon, weil er weiß, dass ich die Courage habe und die habe ich übrigens nur, weil er das etabliert hat, dass ich weiß, ich kann mich sicher bei ihm fühlen, dass ich die Courage habe, das dann auch zu sagen und in den Teams, rate mal, was ich mache, die ich leite, natürlich übernehme ich das, was ich von meinem Hauptpastor gelernt habe, ich habe immer versucht, habe jetzt keine Leute aus meinen anderen Teams hier, aber ihr könnt sie anschreiben, ich gebe euch gerne Adressen. Ich habe immer versucht zu etablieren, wenn ihr etwas habt, wo ihr denkt, da sind wir zu schnell, das sollten wir nochmal besprechen und diskutieren, oder wenn ihr denkt, dass ich als Leiter irgendwas hier nicht so gut mache und dass das die Teamatmosphäre stört oder zu unguten Ergebnissen führt, sagt es mir bitte. Kurze rhetorische Pause, das war mal so. Meine Frage an dich, darf man dir in der Art und Weise, wie du zum Beispiel in einem Team agierst, wie du Sitzungen leitest und so weiter und so fort, ja, darf man dir wirklich die Wahrheit sagen? Alle grinsen so, ja natürlich, Blödsinn, nee, Entschuldigung. Das ist ein harter Prozess, dahin zu kommen, dass man Leuten hilft, dass sie einem die Wahrheit sagen dürfen. Dass sie einem die Wahrheit sagen dürfen. Und mein Punkt ist, etabliere du es, dass Teammitglieder dich feedbacken dürfen, dass sie die ehrliche Rückmeldung geben dürfen. Und der Standard, den du setzt und auch wie du auf Feedback reagierst, entscheidet darüber, ob du jemals wieder Feedback bekommst oder wenn du es bekommst, welche Arten von Feedback. Weißt du, weil wenn dir jemand mal einen wunden Punkt sagt und du den so weglächelst, ne, aber ja, danke, dass du mir das gesagt hast, ja, und die ganze Zeit lächelst und dann aber nichts damit machst, also ist total unklar, dann wird die Motivation bei deinem Gegenüber im Team sofort sinken, dir jemals wieder was zu sagen. Wenn du aber sagst, hey, ich versuche das immer so zu machen, mal ein Skript. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich weiß, ich sehe jetzt nicht furchtbar glücklich aus gerade. Aber danke, dass du dich das getraut hast, mir das zu sagen. Das ist mir wichtig, auch dass du das immer wieder tust. Ich werde regelmäßig auch auf dich zukommen und Feedback einfordern. Ich werde darüber nachdenken und ich würde dir auch gerne sagen dann im Anschluss, wenn ich das anders mache, was ich anders gemacht habe. Ich sage nicht, dass ich da drin perfekt bin, aber ich habe eins festgestellt, das Vertrauenslevel deiner Leute dir gegenüber im Team steigt ins Unermessliche, wenn du so damit umgehst. Zum Beispiel, ich habe jetzt 6,5 Jahre unsere Jugendkirche Tracks leiten dürfen, die übrigens von Tim Sukowski gegründet worden ist. Ihr könnt ihm mal einen Applaus geben übrigens dafür, dass das so ein cooler Leiter ist. So viele Leiter, auch die da waren, waren nur da, weil er da so eine Kultur geprägt hat. Also ich konnte anknüpfen an etwas, was schon da war durch ihn und dann später durch René Brede. Also man baut ja immer auch auf Sachen auf und das fand ich richtig, richtig cool. Ne? So, jetzt habe ich mich total da drin verloren. Jetzt muss ich zu dem Punkt zurückkommen. Ja, also wir waren dabei, das zu etablieren, Feedback-Kultur dann etwas umzusetzen. So in der Jugendkirche hatte ich eine Co-Leiterin, richtig geniale Lady, und ich habe ihr mal gesagt, bitte feedbacke mir mal, wie ich unsere Sitzung so leite, also unsere Teamsitzung. Und dann meint sie, ja, das und das und das ist gut, aber ich hätte einen Punkt, willst du den wirklich wissen? Und ich dachte innerlich, nein, und nach außen sagte ich, ja klar. Dann hat sie gemeint, okay, pass auf. In den meisten Sitzungen, wenn es darum geht, dass wir Ideen sammeln, wenn irgendjemand eine neue Idee hat und die sagt, dann sagst du fast immer, oh gut, diese Idee hatte ich auch schon. Warum machst du das? Das ist demotivierend, weil alle denken, ja, dann brauche ich ja keine Ideen sagen, wenn du sie eigentlich schon hast. Und warum fragst du uns dann überhaupt? Das hat wehgetan. Und dann habe ich darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Und bin drauf gekommen, das liegt an Unsicherheit meinerseits, dass ich denke, dass ich als Leiter alle Ideen haben müsste. Und dann habe ich überlegt, warum ist das eigentlich so? Ist doch Quatsch, weil keiner denkt, dass ich alle Ideen haben müsste. Aber irgendwas in mir drin sagt mir das. Dann habe ich ihr gesagt, vielen Dank. Ich werde versuchen, das abzustellen, weil das ist tatsächlich unnötig, das zu machen. Sag mir doch nochmal irgendwann, ob das besser geworden ist. Dann habe ich sie gefragt und hat sie gemeint, ja, das ist krass, das hast du kein einziges Mal mehr gesagt. So, das ist ein guter Prozess. Und jetzt, wenn sie etwas hat, was ich ihr mal feedbacke, habe ich eine total andere Autorität, weil sie weiß, ja, dem darf ich auch was sagen. Und ich muss nicht einfach nur über eine Position kommen. Das ist übrigens immer die schwächste Leitungsmöglichkeit, zu sagen, ich bin der Chef und deswegen sage ich dir jetzt. Wenn du Vertrauen erworben hast, gerade durch sowas, dann hast du eine viel bessere Basis, um Feedback zu geben, um gesunde Konflikte zuzulassen und auch um das Team wirklich nach vorne zu bringen. So, also ich möchte diese Frage nochmal stellen. Darf man dir offen und ehrlich Feedback geben? Wir alle sagen zu sowas ja, weil dahingehend sind wir sozialisiert. werde jetzt mal ein bisschen fies, aber die Frage, ob wir das wirklich machen, das zeigt sich in der Praxis, Freunde. Ja, weil als Leiter, du hast nicht alles auf dem Kasten, was es braucht, um die Gemeinde gut zu leiten. Und wenn wir mal in diese Freiheit kommen zu sagen, ich mache Fehler. So what? Ist so ein bisschen, manchmal denke ich, das ist so ein bisschen deutsch geprägt. Fehler dürfen nicht passieren. Warum denn bitteschön nicht? Warum dürfen keine Fehler passieren? Natürlich dürfen Fehler passieren. Wenn wir sie absichtlich machen, bösartig, ja, um Leuten zu schaden, das ist was ganz anderes. Das geht dann in den Bereich von bewusster Sünde, würde ich sagen. Aber Fehler, also Dinge, wo wir was ausprobiert haben, wo irgendwas nicht klappt, warum darf das nicht passieren? Ich habe manchmal mit unserem Jugendkirchenleitungsteam am Anfang des Jahres so zusammengesessen, habe gesagt, Freunde, dieses Jahr gilt Folgendes. Wir werden neue Sachen ausprobieren, es wird großartig, wir werden viele Sachen falsch machen und ich werde auch ganz viele Fehler machen. Und das ist die Jahresvision 2015. Nein, das habe ich nicht gesagt, den Zusatz. Ich habe gemeint, ich möchte, dass wir alle einen guten Umgang damit haben, dass wir hoffentlich viele Sachen gut machen. Wir werden aber auch viele Sachen falsch machen und wenn das passiert, dann dürfen wir das sagen und dann gucken wir, wie wir den Fehler wieder ausbügeln können und wir stechen uns nicht das Messer so von hinten irgendwie in den Rücken rein, sondern sagen wir, ich mache auch Fehler und ich helfe dir jetzt, dass wir deinen Fehler wieder ausbügeln. Das ist ja überhaupt kein Problem. Leute im Team werden nur dann rebellisch oder etwas steht in ihnen auf, wenn sie merken, dass wenn Fehler da sind, dass die kaschiert werden. Da reagieren Leute allergisch drauf. Warum? Weil die denken, das ist Unrecht, hier ist ein Fehler. Warum kann man das nicht einfach sagen? So, das hat wieder was mit unseren inneren Prozessen zu tun und die sind ganz, ganz entscheidend, dass wir sie uns einfach kontinuierlich anschauen. So, ich wiederhole nochmal, gute Teams, Dream Teams entstehen nicht zufällig. Lasst uns einfach harte Arbeit investieren und uns auch immer wieder sagen, das ist okay, dass es viel Arbeit kostet. Und dann kriegst du auch ein gutes Ergebnis hoffentlich, wenn du die richtigen Leute an Bord hast. Und das Zweite ist, wir wollen eine gesunde Konfliktkultur, Umgang mit Fehlern haben und da auch nicht sagen, das ist was Böses, sondern dass wir sagen, das ist was Gutes, wenn wir darüber reden können, es ist doch kein Problem. Lasst uns das einfach tun. Zu so einer lockeren Haltung damit zu kommen, das ist ein Prozess, aber wenn du merkst, das piekst was in dir an, dann will ich dir einfach mitgeben, wenn man viel hört, auch auf so einer Konferenz, nimm dir 1 bis 2 Punkte raus, vielleicht diesen, wenn dich der Punkt anpiekst und arbeite daran. Es ist besser, an einem Punkt zu arbeiten, als seine Notizbücher zu füllen. Und ich finde das übrigens richtig cool, wie viel ihr mitschreibt. Nicht, weil ich hier die Weisheit euch weitergebe, golden, sondern einfach, weil ich es eine gute Kultur finde, wenn wir uns Dinge aufschreiben. Aber dann ist die Frage, was machen wir mit den Notizen in unserem Telefon und in unserem Notizbuch, ja? Oder mit all den Büchern, die im Regal stehen. Ja, da haben wir ja immer eine Wand voll mit Leiterschaftsliteratur. Die Frage ist nie eigentlich, wie viel hast du an Büchern gehabt und wie viel hast du dir aufgeschrieben? Was für Ambitionen und gute Vorsätze hast du gehabt? Das interessiert am Ende deiner Leiterschaftslaufbahn niemanden, sondern das, was von Interesse ist, ist, was hast du umgesetzt? Was hast du getan? Ja, und wenn du dich dieser Punkt anpiekst, weil ich glaube, ich sage das einfach mal als Eindruck weiter, das könnte zu dem einen oder anderen gerade sprechen, versöhn dich mit deinen Fehlern, versöhn dich mit deinen Schwächen und wenn du ein Team hast, wo du Angst davor hast, dass Leute darauf rumhacken, dann musst du daran arbeiten, aber dann fang bei dir selber an. Lass Gnade an dein Herz, ne? Weil wenn wir nicht zulassen, dass über Fehler gesprochen wird und dass wir über Fehler reden können, dann ist meiner Meinung nach etwas in unserem Herzen noch nicht gerade gerückt, was das Thema Gnade angeht. Weil wir denken, ein Fehler darf nicht passieren. Wo kommt denn bitteschön diese Theologie her? Das ist keine neutestamentliche Kreuzestheologie. Theologie vom Kreuz ist, Jesus ist gestorben für deine Sünden, also auch für deine Fehler, ist wieder auferstanden und du lebst aus Gnade und aus Gnade allein. Und wenn ein Fehler passiert, dann stehst du einfach wieder auf und sagst, sorry Leute. Und wenn du dann Leute hast, die mit Steinen auf dich schmeißen, dann hast du das falsche Team um dich herum gebaut oder keine gute Teamkultur. Also mein Plädoyer, lasst uns in diesem Sinne über Fehler reden. Das klingt so simpel. Aber es ist nie die Frage, wissen wir simple Sachen oder nicht, sondern was setzen wir um und was setzen wir nicht um. Wenn es nur um Bücher und Wissen ginge, dann müssten wir heute doch alle reich gesegnet sein. Müssten alle einen Traumbody haben, top uns selber coachen können. Allein wie viel Coaching-Literatur es gibt. Neulich einen Titel gesehen, Hör auf zu heulen und lebe endlich, lass dich coachen, irgendwie so. Und ein anderes Buch, Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. Fand ich auch irgendwie witzig. Ja, aber also was ich sagen will, es gibt so viel Literatur, auch Eheberater. Also wenn es darum ginge, wie viel Wissen wir zur Verfügung haben, da müssten wir alle top sein. Es geht um die Anwendung. Das klingt mir viel zu einfach, das tut mir leid. Nicht wirklich. Dann ein nächster Punkt. Wir haben ja jetzt schon einiges dazu gehört, auch von Friedhelm, dass es darum geht, wie sind wir im Miteinander unterwegs, Loyalität, Vertrauen, wie gehen wir mit Konflikten um. Ich möchte jetzt noch ein paar praktische Punkte auch zu unserer Meeting-Kultur sagen, weil es auch darauf ankommt, dass wir eine gute Kultur etablieren, wie wir ganz praktisch handeln, wenn wir uns treffen, also zusammensitzen, zusammenstehen, weil das macht Teams ja aus. Wir haben Besprechungen. Es gibt ein Buch mit einem sehr lustigen Titel, finde ich. Das Buch heißt Tod durch Meeting. Ja, wo es darum geht, dass wir oft viel zu viele unnötige Meetings haben und dass alle immer nur in Meetings sitzen und gar nicht mehr dazu kommen, die To-Dos abzuarbeiten, die in diesen Meetings entstehen. Und so reißen wir uns alle gegenseitig in den Abgrund. Das ist so mal die Kernthese zusammengefasst. Die Frage ist, haben wir gute und effektive Meetings? Und hier werde ich, glaube ich, auch nichts furchtbar Neues sagen, aber es ist wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Eine Frage ist, besteht Klarheit, wichtiges Wort, Klarheit darüber, warum wir als Team so zusammenkommen, wie wir gerade zusammenkommen? Klarheit ist ganz entscheidend, weil alle haben diese Fragen im Kopf. Warum gibt es uns? Wozu sind wir da? Was ist unser Auftrag? Also Klarheit zum Beispiel darüber, wer ist in diesem Team und warum? Ob das klar ist, kannst du dir relativ leicht herleiten, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass eins deiner Teams, was du leitest oder wo du drin bist, ich würde das jetzt in der Kaffeepause gleich treffen und würde jedes deiner Teammitglieder fragen, warum bist du in diesem Team? Warum gibt es euch? Welche Rolle hast du? Welche Rolle haben die anderen? Würde ich eine einheitliche Antwort darauf kriegen? Würde ich unterschiedliche Antworten darauf kriegen? Würde ich überhaupt eine Antwort darauf kriegen? Also, lass uns doch Klarheit darüber schaffen, warum gibt es dieses Team? Warum sitzen die Leute, die in diesem Team sind, da drin? Und welche Rolle hat auch jeder Einzelne? Das ist gut, dort Klarheit zu schaffen. Gut, ich gehe mal weiter. Dann ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu reden, warum treffen wir uns in dem Rhythmus, in dem wir uns treffen? Und da sollten wir uns immer wieder anschauen, was soll dieses Team tun und wozu ist es da? Es gibt Teams, die sollten sich gar nicht so furchtbar oft treffen. Das Wort furchtbar habe ich ganz bewusst benutzt. Es gibt Teams, die treffen sich manchmal viel zu häufig und bereden ganz unkonkrete Punkte und es kommt nichts dabei raus, also auch keine Ergebnisse. Das, selbst wenn man sich super versteht, wenn man super auch über Konflikte redet, aber es kommt nichts bei heraus, ist demotivierend und erzeugt eben kein Dreamteam. Ist demotivierend. Wenn es Teams gibt, wo du weißt, ja, es reicht wirklich vollkommen, diese Frage stellen wir uns immer wieder, warum müssen wir uns so oft treffen? Wenn du weißt, es reicht vollkommen, dass man sich alle 6 Wochen trifft, man hat eine gut vorbereitete Zeit, geht gut durch die Tagesordnungspunkte, danach hat man Ergebnisse und dann können alle ihre Sachen abarbeiten und 6 Wochen später trifft man sich wieder. Wenn du weißt, das reicht, dann nimm so einen Rhythmus. Beispiel, ganz praktisch, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass wir im Herbst unseren 3. Standort starten können in Elberfeld in Wuppertal. Dafür habe ich ein Projektteam gegründet. Ich habe jedem in diesem Team gesagt, das ist ein Projektteam. Dieses Team endet, wenn der Campus startet. Ob du dann noch zentral in einem Team am Campus bist, bereden wir im Laufe der Zeit. Da werde ich mit dir drüber im Gespräch sein. Aber für dieses Projektteam habe ich dich ausgesucht, weil du folgende Rolle einnehmen sollst. Dann gehe ich das durch. Und dann sage ich, so, jetzt treffen wir uns als Team. Dann sage ich dem Team nochmal, so, das ist Klaus oder irgendwer. Klaus ist hier, weil, und ich feiere das auch und sage dann, das wird uns richtig helfen. Ich erkläre das den Leuten, weil ich wichtig finde, dass man das weiß. Und dann habe ich gesagt, ich denke, es reicht, wenn wir uns alle 5 Wochen treffen. Kam sofort Einspruch. Sollten wir uns, das ist so ein großes Projekt, nicht alle 2 Wochen treffen oder jede Woche oder 3-mal pro Woche am besten? Meine ich, nein, ich verstehe diesen Reflex, weil wir haben ja ein großes Projekt. Aber guck mal, wir besprechen hier nur ganz große zentrale Punkte, visionäre Punkte und Überschriften, die wir dann delegieren werden. Ich hoffe, ich bin nicht zu technisch, aber mancher muss das hören, weil sonst ist total konfus, wie Teams agieren. Und habe gemeint, guck mal, wenn du dir das jetzt vor Augen führst, was denkst du dann, wie oft wir uns treffen sollten? Ja, alle 5 bis 6 Wochen, meine ich. Prima, lasst uns das tun. Und übrigens, wenn wir denken, wir müssten uns öfter treffen, wer hindert uns daran, es zu tun? Niemand. Wir können uns also öfter treffen. Es gibt andere Teams, die sollten sich sehr regelmäßig treffen. Zum Beispiel, als wir die Jugendkirche ja so aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter nach vorne gehen und haben uns so ein Ziel gesetzt. Was müssen wir tun, damit wir uns zahlenmäßig theoretisch verdoppeln können? Also, dass wir der Jugendkirche ein Zuhause bieten können für doppelt so viele Leute. Was müssen wir tun? Haben wir gesagt, das, was wir in der Jugendkirche leben wollen, also unsere DNA, zum Beispiel, dass wir Familie sind, das müssen die Leiter vom Kern her prägen. Das muss in denen leben. So, ich esse sehr gerne, ne? Also Essen ist eine Leidenschaft von mir. Und ich habe dann immer das Bild von einem Holzkohlegrill benutzt. Da kann man Steaks drauf machen. So schön. Okay, nicht zur Seite gleiten. Also ein Holzkohlegrill, machst die Kohlen in der Mitte an, die sind richtig heiß und es breitet sich aus auf alle anderen. Also der Kern muss heiß sein. So, dann habe ich gesagt, wir brauchen Kernleiter in der Jugendkirche und da geht es nicht nur darum, dass wir To-Dos besprechen werden oder Topics, sondern wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann geht es darum, dass wir als Team Familie sind. Oder wir haben gesagt, wir wollen eine Ermutigungskultur haben. Wir wollen, dass wenn Jugendliche in die Jugendkirche kommen, dass sie danach aufgebaut sind und nicht abgebaut, dass es ihnen besser geht, weil Jugendliche haben viele Identitätsprobleme und wir wollten, dass es ein Ort ist, wo sie hinkommen, wo sie sagen, das ist anders als an allen anderen Orten, wo ich bin. Wenn ich hier reinkomme, darf ich so sein, wie ich bin. Ich werde nicht verurteilt und ich werde ermutigt. Wie schaffst du das? Indem du an alle eine E-Mail schickst und schreibst, das ist unsere Kultur, let's go? Nein. Indem du das lebst. Und dadurch brauchten wir eine höhere Frequenz von Treffen, weil wir Zeit miteinander verbracht haben und auch miteinander verbringen mussten. Und ich glaube, wir haben den Punkt. Es kommt einfach drauf an, was der Auftrag des Teams ist und hab darüber Klarheit. Das ist ganz wichtig. Noch ein Klarheitspunkt, wenn ihr Besprechungen habt, auch das ist wichtig für eine gute Teamkultur, geht auch mit klaren Punkten raus. Das wird jetzt wieder total einfach sein, aber wir machen das so oft nicht, ja? Dass wir, wenn wir alles besprochen haben, am Ende uns dazu zwingen, und wenn es das Gefühl ist, wir quälen uns gegenseitig, aber danach haben wir uns wieder lieb, dass wir sagen, was wird jetzt konkret gemacht? Also, was soll umgesetzt werden? Bis wann und von wem? Und von wem ist immer eine Person, nie zwei. Wenn es zwei Personen sind, passiert das Gleiche wie im Garten Eden. Die Frau, die du mir, ach, ihr wisst schon, ja? Also, wenn es zwei Personen sind, dann ist immer konfus, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich gewesen, dass das To-Do erledigt wird. Also da konkret werden und auch die Spannung aushalten, dass man sagt, ach, jetzt haben wir uns schon so lange getroffen oder so. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir beim nächsten Mal fokussierter werden. Also konkret werden und sagen, was ist zu tun, bis wann und von wem. Das klingt jetzt alles so furchtbar technisch. Geht es nicht auch darum, dass man Spaß miteinander hat? Ja, da geht es auch darum, komme ich auch gleich noch zu. Es wird Spaß machen. Aber es ist wichtig, dass wir auch das haben und dass wir da nicht irgendwie einseitig oder auf einer Seite vom Pferd fallen. Mancher kennt das vielleicht, dieses Prinzip, worüber Andy Stanley mal gesprochen hat, dass es Spannungen gibt, die du nicht einseitig auflösen solltest. Ne? Und es sollte weder in einem Team so sein, dass es einfach nur Arbeitstreffen sind und wir besprechen To-Dos und wir achten auf die Uhr und wenn sich jemand nicht an die Zeit hält, dann kriegt er eins drauf, bababababam. Das ist viel zu technisch. Es sollte aber auch nicht so sein, dass wir sagen, hey, Hauptsache, wir verstehen uns gut und wir haben eine gute Zeit und wir mögen uns und wir haben einfach Spaß miteinander. Wenn das nur so ist, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich liebe es, gute Atmosphäre zu verbreiten, ne? Und zu gucken, hey, alle haben eine gute Zeit, habt ihr euch wohlgefühlt, super, hey, schön, dass du da bist. Also ich mag das wirklich, aber ich habe auch Phasen in meiner Leiterschaft gehabt, da habe ich nicht darauf geachtet, dass wir als Teams auch konkrete Ergebnisse produzieren. Das ist auch irgendwann demotivierend. Und dann sagen die Leute, das ist super, danke, dass du mich ermutigt hast, können wir jetzt mal was Konkretes besprechen. Es gibt aber auch Leute, wenn ich die feedbacke oder wenn ich mit ihnen drüber rede, wie sie ihr Team leiten oder wie das Team generell konstituiert ist, dann sage ich, ja, ihr habt irgendwie Ergebnisse, aber es ist auch nicht so richtig cool. Ne? Also, weiß nicht, wie, wenn du eine Thunfischpizza isst, ne? Also Thunfischpizza mag ich gerne mit Zwiebeln drauf, total lecker. Die sollte warm sein. Wenn du die morgens um 5 kalt am Frühstückstisch isst, das ist nicht lecker. Also ich würde es trotzdem machen, aber für die meisten ist es nicht lecker. Und dann zu sagen, ja, ich komme aus Hamburg, ne? Ich kann alle möglichen Abstrusitäten essen. Ich liebe es, morgens um 5 über den Fischmarkt zu gehen und ein Aalbrötchen zu essen. Kann mich jemand verstehen? Ja, ich liebe euch. Euch andere auch, aber... Okay. Na, also so wie so eine kalte Pizza morgens am Frühstückstisch. Also so, ihr besprecht die ganze Zeit gute Sachen, aber ihr habt viel zu wenig Spaß miteinander. Das ist auch keine Dreamteam-Kultur. Und den Leuten sage ich dann, macht eine Barbecue-Party, geht einfach mal zusammen weg, macht einen Spieleabend, geht irgendwo hin. Ganz egal, was es ist, ihr braucht mehr Fun, denn sonst ist euer Leidenschaftstank total leer. Und dann kannst du noch so effektiv sein. Leute wollen nicht das Gefühl haben, wir sind eine Roboterveranstaltung, denn dann könnte man Roboter dafür einsetzen. Ja, also lass uns da nicht einseitig sein, sondern immer wieder gucken, dass wir es ausgewogen halten. Und frag dich auch, was für ein Typ bin ich, wenn du ein Team leitest? Bist du eher so der sagt, Hauptsache gute Atmosphäre, oder bist du sehr technisch und sehr fokussiert? Dann guck immer drauf, übrigens, dass du auch andere Persönlichkeiten in deinem Team hast. Das ist eine Frage, die ich anschließen möchte. Ist dein Team einigermaßen ausgewogen? Also hast du verschiedene Persönlichkeiten drin, die sich auch, wenn es nicht um die Vision gehen würde, gegenseitig total nerven würden, ja, wenn sie nicht wüssten, wir haben Jesus lieb und wir lieben die Gemeinde. Also hast du unterschiedliche Leute in deinem Team. Zum Beispiel ist es gut, um nur ein bisschen was anzureißen, wenn man Leute drin hat, die einfach total das Herz haben für Menschen. Ja, wir nennen das ja hirtlich, Hirtenherz. Also die sagen, lass uns den Einzelnen sehen, lass uns den Einzelnen nicht übergehen, lass uns nicht zu schnell machen. Ja, das ist wichtig, solche Leute zu haben. Es ist aber auch wichtig, Leute zu haben, die sagen, wir können jetzt nicht auf jeden Einzelnen achten, wir sollten hier mal die Ziele umsetzen und nach vorne gehen, tschakka, tschakka, tschakka. Einige grinsen schon und denken, ja. Und solche Typen, die können sich auch voll auf die Nerven gehen gegenseitig. Und das ist in einem gewissen Maße richtig gut. Dann, du darfst in deinem Team und solltest auch Leute drin haben, die richtig organisiert sind. Darf ich mal fragen, wo sind hier die organisierten Leute, die am Ende des Tages sagen, wenn ich eine To-Do-Liste abgehakt habe, das gibt mir Glückshormone. Das ist nicht schlimm, brauchst dich nicht schämen. Jesus liebt dich. Nein, das ist richtig gut. Wo sind die Leute, die sagen, hey, es ist wichtig, dass wir on fire sind, ja, und dass Struktur ist auch wichtig, aber komm, vor allem Vision, on fire, enlarge the vision. Wo seid ihr? Auch gut. Wenn wir Jesus nicht hätten, wir würden uns gegenseitig hassen. Ja. Nein, nicht richtig. Nicht mögen, Entschuldigung, das Christliche, nicht mögen. Nicht entweder oder, sondern solche Typen müssen in so einem Team, vor allem wenn du eine Gesamtverantwortung hast, zusammen sein. Und dann geht es nicht darum, dass wir sagen, hey, wir kämpfen irgendwie in diesem Team gegeneinander, sondern wir kämpfen miteinander dafür, dass durch unsere unterschiedlichen Ausprägungen das Team immer stärker und besser wird. So, und wenn du ein Team leitest, übrigens auch da Klarheit schaffen, dass du dein Team darauf hinweist. Ich sag das meinen Teams manchmal. Ich sag so, hey, wir werden uns richtig auf den Sack gehen. Ja, weil du bist so und du bist so und du bist so. Und wenn das passiert, dann werden wir das umarmen und nicht sagen, jetzt ist ein Fehler passiert, weil das ist einfach gut. Und wenn du Vertrauen hast und wenn du eine Vision hast, so wie Friedhelm das auch gesagt hat, und wenn du gemeinsam nach vorne gehst, dann werden Leute das auch gerne mitmachen, dass sie sagen, das ist doch gut, dass wir unterschiedlich sind. Und wir wissen, dass wenn wir das zusammenpacken, unsere Stärken, dass wir dann mehr nach vorne kommen. Aber Teams, die ungesund sind, die keine Dreamteams sind, da ist das immer wieder, dass man sich dann gegenseitig so irgendwie was zuschiebt. Ne? Dass man sagt, ja, da der Visionär, der Chaot, der kriegt ja aber nichts gebacken, der kann sich ja nicht mal die Schuhe zubinden. Also so. Und der Visionär denkt, oh, immer dieser Spießer-Organisator mit seinen To-Do-Listen-Apps im Telefon. Jesus ist auf Partys gewesen. Okay. Ja, das ist, wenn man dann so, ne, wenn man zulässt, dass der Wurm drin ist irgendwann, dann bekämpft man sich da gegenseitig. Aber wenn wir sagen, komm, wir finden das gut, Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander brauchen, wir wollen uns ergänzen, das ist richtig, richtig gut. Aber da müssen wir viel drüber reden und auch da eine Ausgewogenheit. haben, auch da eine Ausgewogenheit haben. Einen Punkt schaffen wir noch. Das ist doch prima. Okay, eine Sache, auf die ich noch eingehe, auf der Zielgeraden ist, dass wir gemeinsam Verantwortung tragen und dass es wichtig ist, dass wir gute Entscheidungen treffen. Dahin kommen wir auch durch einen gesunden Konflikt, aber dass wir als Team immer wieder dahin kommen, dass wir sagen, wir sind nicht einfach nur dazu da, damit wir hier eine gute Zeit haben, das auch, aber vor allem sind wir dazu da, weil wir einem größeren Auftrag dienen. Nämlich, dass Gott uns berufen hat und wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Das muss immer wieder Kern sein. So, das heißt, immer wieder auf den Punkt zurückkommen, warum sind wir als Team da? Und wir wollen gute Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen fällen. Also ein Dream Team scheut sich nicht, Entscheidungen zu treffen und auch umzusetzen und etwas zu wagen. Aber der Punkt ist ja, wenn du Entscheidungen triffst, es könnte sein, dass es die falsche Entscheidung ist oder dass es auch negative Folgen hat. Es kann sein und es wird sogar so sein, wenn es eine Entscheidung ist, die etwas nach vorne bringt, dass es Leute kritisieren werden. Rick Warren hat das mal gesagt. Wenn du nicht kritisiert werden willst, wenn du ein ruhiges Leben haben möchtest, so ne, triff einfach nie Entscheidung und steh einfach für keine Sache. Sei einfach immer ambivalent. Sag, ja, kann man so machen und so machen. In dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, werden das Leute kritisieren oder es kann auch mal schief gehen. Und hoffentlich, in den meisten Fällen wird es aber so sein, dass diese Entscheidung Gesundheit bringen und einen nach vorne bringen. Und da ist es entscheidend, Wortspiel, das ist spontan, entscheidend Entscheidungen zu treffen. Entscheidend Entscheidungen zu treffen als ein Team und da auch gemeinsam hinzukommen. So, und ich habe noch ein paar Punkte, die ratter ich jetzt einmal durch zum Mitschreiben. Das ist jetzt nochmal so eine richtige Bombe. Wie kommen wir zu guten Entscheidungen? Erstens, wir achten darauf, dass wir uns gemeinsam inspirieren lassen. Guckt euch gemeinsam andere Gemeinden an, irgendwelche Teams, die euch inspirieren, was auch immer es ist und sei dort in dem Punkt kreativ. Beispiel, meine Frau leitet den Kaffeebarbereich bei uns in der Gemeinde. Ich liebe sie dafür, ist der beste Kaffee der Stadt und Kaffee ist auch ganz, ganz wichtig, ist ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Die sage ich mal kurz, also meine Prioritätenliste im Leben, Jesus Christus. Nummer 2 ist meine Frau, Nummer 3 Gemeinde, Nummer 4 Kaffee. Ja, okay. Ja. Also Kaffee ist ganz, ganz wichtig und sie leitet das Kaffeebar-Team. Und wir waren neulich im Urlaub auf einer holländischen Insel und die hatten in diesem Hotel exzellenten Service. Würde ich da jetzt mit meinem Leitungsteam, für das ich gerade Verantwortung habe, hinfahren? Nein, weil das ist nicht unser Hauptthema. Meine Frau hat gesagt, ich werde die hier mal fragen vom Hotel, ob wir nicht hier mal mit unserem Team hinkommen können. Aber das ist ja gar keine Gemeinde. Ja, aber sie haben exzellenten Service und wir wollen gerne Leuten das Gefühl geben, dass sie bei uns herzlich willkommen sind und den besten Service ihnen geben, weil Service ist ja nur eine Übersetzung von dienen und das ist dann schon wieder ganz biblisch. Ist dir aufgefallen? Ja. Also das heißt, meine Frau möchte gerne mit ihrem Leitungsteam dahin fahren. Jugendkirchenzeit oder auch bei Teams, ne, wenn wir jetzt einen Campus an den Start bringen, ich habe immer geguckt, dass wir uns Gemeinden anschauen, die genau das haben. Sei kreativ. Manchmal haben wir uns Gemeinden in Deutschland angeschaut. Wenn wir das Geld zusammenkratzen konnten, sind wir auch mal über den großen Teich geflogen, wie zum Beispiel letztes Jahr waren wir in den USA, das war auch schön. Das muss man nicht machen, aber wenn du ein Dreamteam hast, das fand ich so krass, ich habe gemeint, ich würde gerne mit euch in die USA fliegen. Wärt ihr bereit, dafür das Geld zu bezahlen, selber? Und alle so, ja klar. Ich denke, was habt ihr gesagt? Ja klar, bin ich bereit zu. Weil sie gesagt haben, das ist für uns ein Wert, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Wir müssen andere Sachen sehen. Und es ist auch wichtig, das gemeinsam zu tun. Weil wenn du alleine auf einer Konferenz bist, kennst du diesen Effekt, kommst nach Hause, das war super, der Input. Und alle, hey, klingt gut. Das ist toll, dass dir das so viel bedeutet. Ja, also es ist wesentlich schwieriger, das zu übertragen. Aber wenn du gemeinsam was gesehen hast, mit dem Team, wo ich letztes Jahr in den USA war, da sage ich nur das Wort, wisst ihr noch, als wir auf dem Parkplatz gefahren sind und alle, oh ja. Weil es war nämlich so, wir sind auf dem Parkplatz von dieser einen Gemeinde gefahren, wir sind zu spät gekommen, weil wir uns verfahren haben und ich wusste, man kommt da nicht mehr in den Gottesdienstsaal und ich war richtig schlecht gelaunt, geht bei mir auch manchmal. Und dieses Parkplatzteam hat es geschafft, dass innerhalb von einer Minute meine Laune ums Fünffache gestiegen ist. Die waren bekloppt, also wirklich, so, wo kommt ihr her? Aus Deutschland. Okay, da hinten ist ein VIP-Parkplatz, fahrt dahin. Innerhalb von einer Minute haben die über Funk an ihr Welcome-Team durchgegeben, da sind Deutsche spontan zu Besuch, haben die einzige Lady im Team gefunden, die auch Deutsch sprechen kann, die pünktlich nach einer Minute an unserem Auto stand, gesagt hat, hallo, ich heiße Petra, ich werde den ganzen Abend mit euch unterwegs sein, was sie auch gemacht hat. Das ist inspirierend. Das ist inspirierend. Und wenn ich meinem Team sage, wir müssen das ja nicht eins zu eins so umsetzen, aber weißt du, wenn ich das Wort sage, alle Augen leuchten, das ist ein Riesengewinn und das ist jedes Investment wert. Nein, bevor ihr mit Steinen schmeißt, ihr müsst nicht oder wir müssen nicht ständig in die USA fliegen, aber guckt einfach, wo kann man sich gemeinsam Sachen angucken, wo man da steht und sagt, wow, und sich auch nicht bedroht fühlst, so nach dem Motto, die sind so toll und wir sind so schlecht. Nein, dass wir eine Lernkultur haben. So kommen wir nämlich dann zu guten Entscheidungen darüber, was für unsere Situation jetzt gerade wichtig ist. Dadurch lassen wir uns stretchen. Dann noch ein paar Fragen, die wir uns immer wieder als Team stellen, wenn es um eine wichtige Entscheidung geht. Und die ratter ich jetzt zum Ende durch. Eine Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Das ist ja wieder mal tief. Ja, ist aber wichtig. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt Gottes Wort dazu? Was sind die Prinzipien? Haben wir uns das vor Augen geführt? Wichtige Sache. Noch eine Frage. Was sagen weise und gottesfürchtige Menschen in unserer Umgebung dazu? Haben wir uns Rat eingeholt? Ein bisschen passt das auch zu dem Punkt Inspiration. Also was sagen Leute dazu, die Gemeinde lieben, die Reich Gottes orientiert sind? Was sagen sie uns dazu? Übrigens als Teamleiter ist auch gut, wenn du keine Angst davor hast, wenn mal jemand in dein Team reinkommen darf, um euch bei Entscheidungen zu beraten oder auch zum Thema Teamkultur. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wenn du ein sicherer Leiter bist, dann wird es kein Problem sein, mal jemanden von außen reinzuholen oder sich Rat anzunehmen. Selbst wenn der mal wehtut. Dann auch ein wichtiger Punkt, was sagt uns meine und unsere Erfahrung? Ist auch nicht zu vernachlässigen. Was haben wir bisher etabliert? Was ist gut? Was hat sich bewährt? Also was sagt uns unsere Erfahrung? Dann, was sagt der Heilige Geist dazu? Was sagt der Heilige Geist dazu? Wenn wir ein Team sind, was viel Verantwortung hat, vor allem für einen großen Bereich und sagen, wir wollen ein Dreamteam sein, dann ist es so entscheidend, dass wir wirklich Gott suchen und dass wir das etablieren. Auch da, Freunde, Klarheit schaffen. Immer wieder sagen, wenn wir gemeinsam beten oder wenn wir jetzt uns einfach eine halbe Stunde nehmen, manchmal eine Stunde für Lobpreis und auf Eindrücke hören, das ist keine verschwendete Zeit, das ist kein Ritual, es ist überlebensnotwendig. Also was sagt der Heilige Geist dazu? Machen wir in jedem Meeting eine Stunde Lobpreis? Nein, in manchen aber schon, in manchen zwei. Es ist situationsabhängig, vor allem wenn wir vor einer großen Entscheidung stehen. Weil Gott zu suchen, sollte doch bitteschön kein Alibi sein, was man so als Pflichterfüllung machen muss, sondern das ist die Grundlage, aus der wir leben. Also was sagt der Heilige Geist dazu? Was haben wir an Eindrücken? Was sagt uns unser Gefühl? Lasst uns da auch einen Austausch haben. Das verbindet übrigens auch. Unglaublich, wenn du sagst, wir haben gemeinsam Gott gesucht und aufgrund dessen kommen wir jetzt zu dieser Entscheidung. Hat die Entscheidung, wenn wir sie so treffen, eine negative Auswirkung auf die Vision der Gesamtgemeinde? Ist auch eine wichtige Frage. Was hat das für eine Auswirkung auf die Vision der Gesamtgemeinde? Eine positive oder eine negative? Bauen wir hier, wenn ihr jetzt nicht gerade die Gemeindeleitung seid, sondern ein Team in der Gemeinde, bauen wir hier so unseren eigenen Bereich, wo wir unsere Vision verwirklichen, unseren Traum? Wir haben ja auch immer wieder die Aufgabe, Egoismus zu töten und zu sagen, stirb! Ja? Also bauen wir hier unseren Traum oder dient das Ganze im Endeffekt auch der Vision der Gesamtgemeinde? Muss ich die Gemeindeleitung zuallererst fragen, aber auch alle anderen Teams, ganz egal welches das ist, wenn du zentrale Entscheidungen triffst. Dann auch noch eine gute Frage, sind wir gemeinsam begeistert von dem Ergebnis, das herauskommt, wenn wir die Entscheidung jetzt so treffen? Sind wir gemeinsam begeistert von dem Ergebnis, was dabei rauskommt, wenn wir die Entscheidung so treffen? Das ist auch ein unglaublich guter Filter. Wenn man nochmal sagt, okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten, aber wenn wir das jetzt so machen, seid ihr begeistert von dem Ergebnis und versucht da eine möglichst große Einheit hinzukriegen. Es wird auch manchmal den Fall geben, dass jemand sagt, ja, ich kann mir auch noch was anderes vorstellen, aber ich ordne mich da unter. Ne, aber wenn es so 50-50 ist, das ist meistens nicht gut. Es sollten alle insgesamt begeistert sein von dem Ergebnis, was dabei herauskommt, wenn wir die Entscheidung so treffen. Und noch eine Frage. Wenn wir die Entscheidung so treffen, ist das nur so eine improvisierte, temporäre Lösung, die dabei herauskommt, oder entscheiden wir hier was Nachhaltiges? Weil manchmal haben wir so die Tendenz, dass wir so Provisorien machen. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, nichts hält länger als ein Provisorium. Aber Provisorien sind nicht so gut. Also wir sind vor einem halben Jahr umgezogen, ne? Und ihr kennt das, wenn man umzieht und einrichtet, man schraubt alles an, macht alles und dann sagt man, ah, diese eine Sache, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das mache ich mal provisorisch, das machen wir dann sehr bald. Sehr bald nicht. So hatten wir jetzt ein halbes Jahr kein Licht im Flur. Weil, wenn man das Licht im Badezimmer und in der Küche angemacht hat, hatte man auch Licht. Das fand ich total praktisch. Jetzt haben wir uns dann doch durchgerungen, nach einem halben Jahr, jetzt haben wir Lampen im Flur. Ehrlich gesagt, ich komme ganz oft abends in die Wohnung aus Reflex, ich mache das Badezimmerlicht an. Und meine Frau sagt regelmäßig, wir haben jetzt auch Licht im Flur. Oder also, weil so ein Provisorium, das halten wir oft so lange, bis es irgendwie nicht mehr anders geht. Also es ist auch ein guter Entscheidungsfilter zu sagen, bei dieser Entscheidung, ist das jetzt nur so schnell zusammengezimmert? Haben wir wirklich alles bedacht? Und wenn wir das jetzt so treffen, kommt dabei was Nachhaltiges raus, was wirklich Gutes. Boah, ich habe hier noch viel zu viele Notizen stehen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Ich wollte euch einfach ganz, ganz viel geben, was irgendwie mir in der Zeit möglich war. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.